Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Oswald Van Roy. Oswald ist Finanzexperte, er ist Glücksforscher, er ist Berater und er ist Co-Founder des Rendite des Glücksprogramms. Oswald, ich grüße dich erstmal. Wir gehen gemeinsam auf die Suche nach dem Glückssinn heute. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Harald. Super.
Allein der Titel macht schon neugierig. Also der Glücksforscher beispielsweise und auch die Rendite des Glücks. Das musst du erklären. Was müssen wir uns unter der Rendite des Glücks vorstellen?
Ja, vielleicht ist es interessant, um ein bisschen von meinem Ursprung zu erzählen, ja. Weil du hast schon gesagt, Finanzexperte, na, ich bin jedenfalls in den Niederlanden, habe ich angefangen als Financial Planner, also für Menschen, die eine ziemlich komplizierte finanzielle Struktur haben, um das zu optimieren. Mhm. Und da habe ich immer geglaubt, wenn ich die Leute Einsicht gebe in wie die Finanzen sind, dass die auch tatsächlich die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm. Und was ich in die vielen Jahren gesehen habe, dass ich das gemacht habe, ist, dass wenn man die Leute hilft, dass, naja, die Finanzen zu optimieren, dass sie nur mit eins beschäftigt waren. Und es war mit mehr. Mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Vermögen. Und das, was ich all die Jahre gemacht habe, ist eigentlich die Menschen damit helfen. Aber Geld sollte eigentlich nicht ein Ziel sein, aber ein Mittel. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie kann ich die Menschen helfen, das Leben zu leben, das sie gerne leben möchten und das Geld dafür einzusetzen. Aber eigentlich habe ich wahrscheinlich nicht die richtige Frage gestellt, weil in die vielen Jahren, dass ich das gemacht habe, ist es mir nicht gelungen. Und dann habe ich mich Fragen gestellt, wie kann ich schlussendlich dafür sorgen, dass ich die besseren Fragen stelle und die Leute darüber nachdenken, was das Leben für sie eigentlich bringen sollte. Und so habe ich.
Lass mich nur kurz reingehen, ja, weil du, ja. Wir sind jetzt genau an dem Punkt. Ich habe einen Satz von dir gelesen, ja. Der im Grunde diese Problematik auf einen Nenner bringt. Ja, ja. Dass du sagtest, du hast so viele richtig reiche Leute kennengelernt, die aber alle nicht glücklich waren.
Nee.
Und ja. Ich glaube, das war so einer der Knackpunkte, oder?
Ja. Ja, weil Geld und Vermögen gibt auch Sorgen. Weil vor allem den Verlust davon. Und wie behalte ich das? Und wie bekomme ich immer mehr? Und was finden meine Nachbarn davon? Und meine Freunde? Und also immer die Sucht nach mehr. Obwohl eigentlich die Menschen gar nicht glücklich waren. Immer beschäftigt mit, wie bekomme ich mehr? Ich habe Sorgen darüber, wenn ich zum Beispiel ein ganz altes Auto habe, dann kann ich das überall parken. Aber wenn du ein richtig neues Auto hast und die Parkplatz ist richtig schmal, dann überlegst du dich nochmal. Und da habe ich immer in so vielen Jahren habe ich dann gedacht, wie mache ich das anders? Und dann sollte es eigentlich Geld, das ist das Rendite, soll eigentlich das Glück unterstützen. Und so bin ich an den Namen Rendite des Glücks gekommen.
Also der Zusammenhang, der ist im ersten Moment sehr schwer herzustellen. Also dass es eine große Schnittmenge gibt zwischen einem Finanzexperten und einem Glücksforscher, wäre jetzt, glaube ich, nicht meine erste Lösung gewesen oder meine erste Erwartung. Das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, da steckt im Grunde auch die Motivation drin, dass Angst immer nur dann entsteht, wenn wir Angst haben, etwas zu verlieren. Was es auch immer ist.
Stimmt.
Die große Liebe, ein Kind, Reichtum, wie du sagst, das Auto kriegt einen Kratzer, einen Schaden, dann verliert es seinen Reiz. Und diese Angst, die geht ja nicht verloren, auch wenn man viel Geld besitzt.
Ja? Wird sogar manchmal mehr.
Und es wird sogar noch schlimmer, ja, weil man ja noch viel mehr hat, was man verlieren kann.
Genau.
Ja? Und deswegen, was denkst du, wie kommt es, dass Menschen in unserer Gesellschaft so sehr auf das Geld fixiert sind und dabei fast das Glück aus dem Auge verlieren?
Ja, ich glaube, es ist auch die Wirtschaft von uns. Wir machen nur gute Wirtschaft, wenn wir viel Umsatz machen, viel verkaufen. Und dafür braucht man immer etwas Neues, immer etwas Besseres, immer etwas Größeres. Aber meine Erfahrung ist das meiste, wo man glücklich werden, ist in Sachen, die gar nichts kosten. Mhm. Zum Beispiel Zeit. Mhm. Zeit mit Freunden, mit den Menschen, die man lieb hat. Und das verlieren wir manchmal. Nee, wir möchten gerne einen neuen Boden in die Wohnung. Und das dafür, wenn wir das umrechnen, müssen wir 3/4 Jahr dafür arbeiten, damit wir die ganze Wohnung einen schönen Boden haben. Aber in 3/4 Jahr, wie viele Freunde kann man besuchen? Wie viel Zeit kann man verbringen mit Leuten, die man gern hat? Und wie wichtig ist das schlussendlich? Ja. Oder ist es so wichtig, dass jeder bei dir kommt und sagt, oh, du hast einen schönen Boden? Und ich glaube, dass die Zeit füreinander wichtiger ist als eine schöne Boden. Und ich habe es auch gerne schön, muss ich auch sagen, ich habe es auch gerne schön. Ja. Aber irgendwie kann man da schon öfter drüber nachdenken, ob das, was man gerne hat, auch tatsächlich das bringt, was dir glücklich macht.
Ich habe auf deiner Website das Wort Balance ganz häufig gelesen.
Ja, stimmt.
Ja, weil das ja genau das ist, was du gerade beschreibst.
Ja.
Irgendwie eine gesunde Balance zu finden.
Genau.
Zwischen meinem Aufwand, den ich treibe.
Ja.
Die Lebenszeit, die ich investiere, um dann was auch immer dafür kaufen zu können.
Ja, es ist eigentlich so, finde ich. Ich habe das untersucht, habe mittlerweile viele Jahre einen Untersuch gemacht, nach was alles wissenschaftlich bekannt ist über Glück. Mhm. Also nicht spirituell, nur alles, was wissenschaftlich bekannt ist. Und manchmal sagt man auch, Geld macht nicht glücklich. Mhm. Aber ich kann dir sagen, kein Geld macht auch nicht glücklich. Also Geld ist wenn man hat, wenn man spricht über Glück, ist Geld wirklich wichtig. Es gibt dir Sicherheit. Mhm. Es entnimmt dir Sorgen. Und wenn du jedenfalls das Geld hast, dass du gute Pflege bekommen kannst, wenn du das brauchst, oder eine gute Wohnung, ein gutes Dach oben deinem Kopf. Das sind alles Sachen, die Kinder in die Schule gehen können. Das sind solche wichtige Sachen. Aber wenn man das gut organisiert hat, dann kann man sich die Frage stellen, okay, die Sicherheit habe ich geschützt, brauche ich dann noch mehr? Mhm. Und was schön ist man investiert dann oft viel Zeit in ein Leben, das noch mehr nach außen interessant aussieht. Und dann ist die Frage, brauche ich immer mehr, damit ich mehr glücklich werden kann? Also die Sicherheit brauche ich. Und dann gibt es das ich nenne das meistens das Happy Life, das sind die lustigen Sachen im Urlaub und andere Sachen sind auch wichtig. Aber das Allerwichtigste, finde ich für mich, ist Bedeutung. Dass ich das Gefühl habe, dass ich mehr von Mehrwert sein darf und kann für andere Menschen. Und schlussendlich macht mir das meist glücklich. Und ich glaube einfach daran, wenn man das sichere Leben geschützt hat, also keine Sorgen hat, unglaublich glücklich ist mit das Mehrwert, die Bedeutung, die man für jemand anders haben kann. Und das dazu auch noch die Sachen machen kann, die Spaß machen, dann hat man die perfekte Balance.
Dann hast du die Balance, genau. Und eigentlich finde ich das interessant. Du hast als Finanzberater angefangen, warst super erfolgreich. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, genau. Finanziell sehr erfolgreich. Also das ist so, wird Erfolg taxiert.
Genau.
Ja. Und bist aber dann im Laufe deines Lebens eigentlich fast zum Lebensberater geworden, weil du festgestellt hast, dass man das Leben im Idealfall fast von der anderen Seite anschauen sollte. Also du kommst dann von hinten, um von vorne die richtige Planung zu machen. Habe ich so verstanden.
Ja, das stimmt. Das ist ja nicht von einem Tag auf andere Tag gegangen. Ich war immer davon überzeugt, dass wenn man das Finanzielle und das alles das hat, dann wird man glücklich. Aber schlussendlich ist es das auch nicht. Mhm. Mittlerweile bin ich hier in Vorarlberg gekommen. Nicht, weil ich viel Geld verdiene, aber weil ich hier meine Liebe gefunden habe.
Ja, wunderbar. Und, danke gleichfalls. Ja. Geht mir ähnlich.
Und was ist dann wichtig? Ist es dann wichtig, dass man ein Unternehmen hat, das super läuft? Oder ist es wichtig, dass man viel Geld verdient? Oder ist es wichtig, dass man, wie ich schon gesagt habe, das Leben lebt, das man gerne leben möchte? Also für mich ist die Wahl dann nicht so groß. Dann ist es nur eins, dass ich lebe nur, um wirklich das Leben zu leben.
Ja.
Und dann ist all das andere weniger wichtig. Also dann fängt man auch darüber nachzudenken in einer anderen Art. Wie kann ich es schaffen mit genug Sicherheit, dass ich hier mein Leben aufbauen kann und vielleicht, dass ich viel weniger habe. Aber das ist nicht wichtig, weil ich bekomme so viel mehr dafür zurück, was mir viel wichtiger ist.
Aber an den Punkt muss man erst kommen. Der ist schwierig zu erreichen. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schwieriger, auch für die jungen Leute. Social Media entfernt uns auf eine Weise vom eigenen Glücklichsein, dass ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht habe, ob dieses Medium zukunftsfähig ist oder ob es nicht irgendwann sind schon die ersten Tiefausläufer spürbar, ob es nicht irgendwann auch genauso behandelt wird wie harte Drogen. Das heißt, dass es stark reguliert wird, wenn nicht sogar teilweise unter Strafe gestellt. Weil, sind wir ehrlich, die jungen Leute kommen immer in den Vergleich. Das heißt, sie sind jeden Tag von morgens bis abends im Vergleich mit den Besten der Welt. Früher hast du im Dorf gelebt, da hast du dich mit den Dorfjugendlichen oder mit den Dorfbewohnern verglichen.
Ja, stimmt.
In unmittelbarer Nähe.
Ja.
Und heute vergleichen wir uns mit der ganzen Welt. Also wenn heute jemand Trampolin springt und sagt, oh, ich kann das eigentlich gut, musst du nur kurz auf Social Media gehen und dann wirst du jemanden finden. Dauert keine Minute, der so gut Trampolin springen kann, dass du denkst, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr machen. Also das ist etwas sehr Destruktives, habe ich das Gefühl. Und wenn ich das jetzt auf deine Arbeit übertrage, ist es nicht immer schwieriger, die Leute zum Glücklichsein zu führen?
Ja, ich glaube, man muss sich erstmal die Frage stellen, was möchte ich gerne erreichen? Weil wenn ich jemand Trampolin springen sehe, die es viel besser kann als ich, kann es für mich auch eine Herausforderung bedeuten. Also es kann mir auch etwas bringen, etwas lernen. Aber wir sollten uns die Frage stellen, ist das genauso, sollten wir so gut sein? Wofür brauche ich das? Mhm. Und vielleicht ist das schon etwas, was wir als Eltern, in die Schulen uns lernen müssen, von was müssen wir immer sein. Ich komme so oft bei Unternehmen, wo ich mit Mitarbeitern spreche und die haben es dann immer von ja, ich bin den ganzen Tag beschäftigt, musste das erreichen und am Ende des Tages sind die unzufrieden mit das, was die erreicht haben, weil die haben morgen schon gesagt, das möchte ich heute machen. Mhm. Schlussendlich, Ende des Tages haben die das nicht erreicht und sind dann eigentlich, ja, nicht froh, wenn die nach Hause gehen.
Ja.
Aber wenn man dann die Tag wieder zurückspielt und das laufen lässt, dann hat man wahrscheinlich einige Sachen dazwischen gemacht, die viel wichtiger sind, als die Sachen, die ich mir schlussendlich vorgenommen habe. Ja. Also die Bedeutung von diesem Tag ist viel wichtiger als das Ergebnis, das ich mir vorher schon bedacht habe. Also ich glaube, wenn wir uns öfter die Frage stellen, welche Bedeutung möchte ich an diesem Moment, an diesem Tag geben?
Sehr schön.
Dann ist für mich auch alles, was ich im Online sehe, nicht so wichtig, weil es kann mir auch helfen.
Ja, klar.
Aber wir müssen uns, glaube ich, das ist ganz einfach, in jedem Moment kann ich mir fragen, welche Bedeutung kann ich an diesem Moment hinzufügen? Das geht nicht um etwas Großes. Es geht meistens um etwas Kleines.
Mhm. Aber das sind aber genau die Punkte, dass man das Kleine wieder schätzt.
Ja. Ja,
und dass die kleinen Schritte, das hat die Psychologie auch gezeigt, für unser Gehirn,
ja, sicher.
Viel besser sind kleine Erfolge, als immer das große Ganze anzustreben.
Ja, und oft schaffen wir das überhaupt nicht. Und sind
dann
wir gar
ist
nicht
der Frust fähig. Groß.
Ja, ja, dann ist die Frustration sehr groß, wenn wir es nicht schaffen, obwohl wir so viel schon geschafft haben.
Ja.
Und ich finde, das kleine Wertschätzen ist viel einfacher, wie du sagst. Viel einfacher als immer das große Nachstreben. Aber das möchten wir manchmal sehen, das sehen wir im Internet, das ist der ganz große.
Ja,
aber
genau.
Schau mal, die kleinen Schritte sind auch schön.
Ja. Jetzt hast du es eben ja schon angesprochen. Also mit irgendwas musst du ja dein Geld verdienen.
Genau.
Du hilfst Unternehmen.
Ja.
Und du sagst, dein Thema ist das Glück am Arbeitsplatz. Und du bist ein Coach, der die Mitarbeiter zum Glück am Arbeitsplatz führt. Und das Schöne ist, dass du in dem Zusammenhang auch Glücksbotschafter suchst.
Genau. Ich glaube daran, wenn die Mitarbeiter glücklich sind, ist das nicht nur gut für die Mitarbeiter, aber auch für das ganze Unternehmen.
Für alle.
Und jedes Unternehmen, man kann die Prozesse optimal eingerichtet haben, man kann alles perfekt organisieren, aber wenn die Leute nicht glücklich sind, erreicht man nie etwas, was man gerne erreichen möchte. Finde ich. Und was ich mache, ist eigentlich ein Test, das habe ich dann in den Jahren entwickelt, weil ich habe eigentlich angefangen mit untersuchen, was Menschen glücklich macht. Und da habe ich gedacht, jeder ist auf sich ist individuell und die ist spezialistisch. Aber wir sind auch alle unglaublich gleich, weil die Sachen, die dir glücklich machen, sind genau die Sachen, die mir glücklich machen. Mhm. Und die Sachen, worüber ich Sorge habe, das sind auch die Sachen, worüber jeder andere Sorgen hat. Und dann habe ich gesehen, wenn es immer die gleichen Faktoren gibt und die kann Leute Einsicht geben, in welche Faktoren Einfluss haben auf das Glück. und die Verbindungen zwischen den verschiedenen Faktoren zeigen kann, dann bekommen Leute Einsicht. Also ich glaube nicht daran, dass ich Leute sagen kann, was gut für sie ist, aber ich gebe Leute Einsicht, weil jeder kann sehr gut selber entscheiden, was gut für sich ist. Und deswegen glaube ich auch, ich bin kein Berater. Ich höre gern zu, ich versuche so gut wie möglich Fragen zu stellen und ich gebe gerne zurück, was du meistens schon weißt, aber ich versuche so gut wie möglich nebeneinander zu stellen. Und wenn man Einsicht hat in dein eigenes Glück und die Faktoren, die darauf Einfluss haben, dann kann man auch die Verantwortung nehmen. Das ist auch etwas, was ich unglaublich wichtig finde. Glück bekommt man nicht, die muss man verdienen und die muss man investieren. Also eigene Verantwortung, das bin ich sehr großer Vorstander davon. Also, und es gibt einfach Leute, die können Sachen optimieren. Es gibt Leute, die haben die Sachen eigentlich sehr gut organisiert. Und es gibt Leute, die haben das so gut organisiert. Und die Leute, die das so gut können, die möchte ich, wenn ich die treffe in ein Unternehmen, stimulieren, um anderen zu helfen.
Mhm. Mentoren, also, Glücksmentoren.
Genau. Ja. Und das kann jeder werden. Ja. Aber nicht jeder ist in diesem Moment fähig, um das zu tun. Weil es passieren immer Sachen in unserem Leben, worauf wir keinen Griff haben. Und dann ist es manchmal ja nicht so optimal. Dann bin ich nicht in die Lage, anderen zu helfen. Aber vielleicht nächstes Jahr schon. Oder übernächstes Jahr. Also ich suche immer nach Momenten, wo Leute sagen, okay, aber es geht mir so gut. Und jetzt kann ich auch anderen helfen. Weil es geht nicht um mich. Es geht immer um die anderen.
Also interessant finde ich, Oswald, dass wenn man gerade in der jetzigen Zeit, ich glaube, es war vor 2-3 Jahren noch ein bisschen anders, aber jetzt heute, wenn du dann Menschen im Business-Kontext mit dem Thema Glück konfrontierst, dann sagen die, Harald, wir haben im Moment andere Probleme. Ja? Genau. Das ist wie mit dem Sinn auch. Ja. Ja? Ja. Also Sinn und Glück sind ja ohnehin sehr nah beisammen. Ja. Und das sage ich immer, wer mir das Feedback zurückspielt, der hat es nicht verstanden. Denn die Motivation der Mitarbeiter ist der größte Hebel überhaupt, um ein Unternehmen von heute auf morgen komplett anders aufzustellen.
Absolut.
Es gibt beispielsweise so eine Formel, das ist die Saarbrücker Formel, heißt das Ding. Und zwar waren das zwei Professoren aus Saarbrücken. Und die haben versucht, das Human Capital zu taxieren, zu sagen, kann man ausrechnen, was eine Belegschaft wert ist, weil die DAX-Unternehmen gefragt haben, kann man Personal bilanzieren? Ja? Die haben das versucht, ist ein heikles Thema, weil du weißt, wenn man Menschen einen Wert beimisst, ist das quasi so, wie wenn man sagt, das ist auch ein Gegenstand. Aber darum geht's gar nicht, sondern es geht eigentlich eher um eine ganz ehrenvolle Sache, nämlich dem Menschen, der morgens ins Unternehmen kommt, den gleichen Wert beizumessen wie dem Grundstück und den Maschinen und den Häusern und alles, was zu dem Unternehmen dazugehört, die Patente. Ohne die Menschen passiert da gar nichts. Um es kurz zu machen, in der Formel gibt es am Ende eine Variable, mit der die gesamte Restformel multipliziert wird. Und das ist die Motivation. So, also wenn die Motivation auf 1,2 liegt, dann geht der ganze Wert nach oben. Wenn sie bei 0,8 liegt, zieht es den ganzen Wert nach unten. Also was ich damit sage, die Motivation ist das Zünglein an der Waage. Und du hast im Grunde ein Ziel, die Motivation der Menschen zu verändern, weil sie auf ihr Glück fokussiert sind. Eigentlich bist du der Glücksbotschafter.
Ja, nein, das so will ich mir nicht nennen. Aber das Human Capital, das hört sich sowieso viel besser an als Human Resources. Also das glaube ich auch. Und dass es nicht auf die Bilanz steht, finde ich kein Problem. Aber man findet das 100% sicher zurück auf die Resultaten. Weil wenn jemand unglücklich ist, ist die Möglichkeit, dass diejenige krank wird, viel und viel größer. Ich habe mal einen Top-Sporter in den Niederlanden gesprochen und die hat gesagt, die war für die Olympische Spiele da und die hat gesagt, ich bin so super drauf und wenn ich super drauf bin, war sie nie krank. Dann als sie mal einmal wollte sie auch wieder für die Olympische Spiele, sie war nicht so gut drauf und zeitlich bei den Olympischen Spielen war sie krank. Also ich glaube sehr, dass Psyche und wie man sich wohlfühlt und Krankheit sehr nah zusammenhalten. Und das nicht, ich weiß das auch, weil ich habe das untersucht. Und ganz einfach, wenn ein Mitarbeiter in ein Burnout kommt, dann braucht man sicher, wenn es gute Burnout ist, ein Jahr, bis sie zurück ist. Das ist ungefähr, liegt daran, was für ein Gehalt, aber 60.000, 70.000 Euro kostet das ein Unternehmen. Wie viel andere Mitarbeiter kann man dann die Zeit geben, um etwas zu machen, damit die glücklicher werden? Aber das ist meistens, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre und ich habe Probleme unterwegs und ich zahle die ADAC oder was auch, viel Geld, damit ich wieder weiterfahren kann, ist es kein Problem. Aber wenn ich investieren muss, obwohl das Auto noch immer fährt, ist viel schwieriger. Das macht es auch für viele Unternehmen schwierig, um in die Mitarbeiter zu investieren, obwohl es noch immer gut funktioniert. Aber möchtest du dieses Jahr da sein oder in 10 Jahren noch? Und möchtest du haben, dass die Mitarbeiter dieses Jahr hier arbeiten oder in 10 Jahren noch? Und ich glaube, ich investiere immer gerne in dauerhaft. Und ich möchte auch gerne die Mitarbeiter helfen, dass es nicht Mitarbeiter sind, die bei mir morgens das Licht einschalten und abends das Licht ausschalten. Ich möchte gerne die Mitarbeiter so weit bekommen, dass die für mich das Licht brennen lassen. Und das kann nur, wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Die sind kreativer, weniger krank. Die setzen sich anders ein. Die Kollegialität ist anders. Die kommunizieren anders mit den Kollegen, aber auch mit meinen Kunden. Es bringt so viel und das kann man alles in Geld bewerten. Also Glück ist nicht nur etwas ein Gefühl, das ist auch wirklich etwas Geschäftliches.
So, da sind wir beim Punkt, Oswald. Und deswegen fand ich das auch so interessant, dass wir uns heute zu dem Thema austauschen. Weil ganz viele glauben, wenn sie eine Schale mit Obst ins Büro stellen, ist das alles erledigt. Ja, dann nein, das ist es nicht.
Nee.
Nee. Sondern der Mitarbeiter ist ein hochkomplexes Gebilde, ein psychologisches Gebilde. Ja? Und erst recht mit Führungsaufgaben.
Ja? Absolut.
Und das sind andere Parameter, die wir beeinflussen müssen. Und wie du sagst, wenn die Leute motiviert sind, verändert sich die Welt.
Komplett.
Für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für das Team, für die Kunden, für die Qualität der Produkte. Alles verändert sich positiv, wenn die Motivation positiv beeinflusst wird.
Was meine Erfahrung ist, ist, dass oft Manager Angst haben, um überhaupt damit beschäftigt zu sein. Weil was wäre, wenn mein Mitarbeiter nicht glücklich ist? Und was wäre, wenn man mir einladet, dass die Mitarbeiter sie realisieren, dass sie nicht glücklich sind? Das ist oft eine Angst von Managern. Aber das ist so unzurecht, weil jeder Manager, die sagt, ich investiere in das Glück meiner Mitarbeiter, die wird nur gewertschätzt. Und das macht es für mich manchmal auch problematisch, weil viele Manager glauben auch, dass sie selber die Lösung sind, sie alleine. Und auch daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Rolle von einem richtigen, guten Manager vor allem darin steckt, die Mitarbeiter optimal florieren zu lassen. Und eigentlich unterstützt, damit die Mitarbeiter florieren, weil du bist als Manager auch nur alleine. Und wenn du 10 Leute hast, die du begleitest, dann können 10 Leute die Arbeit machen. Also ich glaube vielmehr daran, dass die Rolle von einem Manager etwas anderes ist als von top-down, nur top-down. Von entscheiden, du musst machen, was ich denke, das gut für dich ist. Weil zusammen erreicht man unglaublich viel mehr. Also
jetzt kommen wir ja beide aus einer Fußballnation. Ich habe der Johann Cruyff noch live spielen sehen.
Ja.
Also, nein, ich wollte nur sagen, ich vergleiche es immer mit der Trainerposition. Ein Manager ist für mich Trainer. Und der Trainer muss nicht selbst Elfmeter schießen können. Der Trainer muss auch nicht selbst flanken oder sich ins Tor stellen müssen.
Nee.
Das kann jemand sein, der den Sport sogar noch nie ausgeübt hat. Wenn er in der Lage ist, die 11 Menschen, die auf dem Platz stehen, Männlein oder Weiblein, egal, so weit zu bringen, dass sie ihre beste Leistung abrufen, dann hat er alles richtig gemacht. Und das ist Motivation.
Genau.
Insofern glaube ich, es gibt auch ganz viel, was da ineinander spielt. Aber du musst jetzt noch kurz erklären, weil ich erinnere mich, es hat mich selbst fasziniert. Du kommst aus den Niederlanden.
Das hört man, glaube ich.
Also ich muss sagen, immer weniger.
Okay.
Ja, immer weniger.
Immer besser.
Du kommst aus den Niederlanden. Erzähl kurz, du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt der Liebe wegen nach Vorarlberg gekommen. Aber wie war dein Werdegang? Wie hast du angefangen? Wie bist du überhaupt Finanzberater geworden?
Eigentlich habe ich einen finanziellen Hintergrund, weil mein Vater hat mir beraten, etwas zu lernen, wo ich jedenfalls Arbeit bekommen könnte. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass mein Herz in die Finanzen war. Das ist eigentlich nie. Es war etwas, was ich gelernt habe und dann habe ich das versucht, so gut wie möglich zu machen. Also so bin ich langsam rein. Ich habe eigentlich angefangen bei einem Gerichtsvollzieher. Das habe ich einige Jahre gemacht. Da habe ich schon Einsicht bekommen, was kein Geld für Menschen bedeutet.
Jo.
Und dann habe ich auch gedacht, ist das etwas, was ich machen möchte bis Pension? Da habe ich gedacht, nee, das ist nicht ganz meins. Mhm. Dann bin ich bei einem Bestatter, habe ich gearbeitet. Also wieder ganz was anderes. Und da habe ich auch gesehen, dass das Leben nicht für jeder 100 werden wird. Also, dass es nicht immer da ist und realisiert, dass man auch für jeden Moment, eigentlich von jedem Moment genießen sollte, ist mir immer mehr klar geworden. Und danach habe ich einen Job bekommen, wo ich dann einen jungen Piloten, in die eine Bildung für Pilot gemacht haben, um die zu begleiten. Und das war auch in Amerika und alles, das war unglaublich toll. Und da habe ich gesehen, dass junge Menschen, die in dem Zeit 300.000 Gulden, bei 150.000 Euro investiert haben in eine Bildung, wovon die nicht wussten, ob die das tatsächlich schafften. Aber nur so viel Vertrauen hätten und so viel Fokus hätten, dass die fast alle geschafft haben. Dass man, wenn man etwas wirklich will, dass man Risiken nehmen sollte und, naja, dass man davor gehen sollte. Das habe ich dort schon gelernt. Und dann kam eigentlich ein Unternehmen, die war spezialisiert in Financial Planung. Die hat unseres Geschäft übernommen und da habe ich eigentlich die Bildung für Financial Planung gefolgt. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht, die Bildung war 2 Jahre und habe ich noch 1 Jahr für dieses Geschäft gearbeitet. Und dann habe ich gesehen, dass diese Unternehmen vor allem mit eins beschäftigt war, auch mit mehr. Und das Einzige, das ich da gemacht habe, war versuchen, so viel wie möglich Provision für meinen Arbeitgeber zu bekommen, aber nicht mit der Absicht, das Beste für meinen Kunden zu tun. Und dann habe ich gedacht, das geht nicht und wenn ich etwas ändern will, dann muss ich für mich selber anfangen. Also
ist Sinn. Ja,
dann habe ich in 99 zusammen mit einem Kumpel von mir, bin ich zusammen in die Niederlande, haben wir angefangen, auf Stunden zu beraten. Und alle Provision, die wir demzeit bekommen haben, die haben wir zurückgegeben an die Kunden. Das war auch noch ein kleines Problem, weil es war gesetzlich war ein Verbot auf Retourprovision. Also wir durften keine Provision zurückgeben. Trotzdem haben wir das gemacht. Wir haben schon für die Finanzministerium angeschrieben. Wir machen etwas, was nicht sein sollte, aber wir machen es trotzdem, weil wir finden es gut. Und dann nur Lesebestätigung bekommen. Und nach 2 Jahren haben wir dann irgendwie einen Bericht bekommen, auf Nachricht bekommen von dem Finanzministerium. Wie macht ihr das? Ihr macht was Komisches. Und wieso? Und dann ist es nach 3 Jahren ist das aus dem Gesetz geholt und ab dem Zeit war es auch genehmigt, um das Geld zurückzugeben.
Also ihr habt dafür gesorgt, dass das Gesetz geändert wurde. Mitgeholfen.
Ich glaube, mitgeholfen. Okay. Jedenfalls, darüber, dass Menschen da haben angefangen, darüber nachzudenken. Ja. Und jetzt schlussendlich ist in den Niederlanden ab 2013 ist total alle Provision ist verboten. Jedenfalls Provision auf komplexe Produkte ist seit 2013. Also was wir in 99 gemacht haben, ein ökonomisches Verfahren war, ist seit 2013 Gesetz. Also
ja, schön.
Aber ich habe es nicht gemacht, weil es interessant war, nur weil es für mich nicht gut gefühlt hat.
Aber du siehst, oftmals ist etwas, was sich nicht gut anfühlt, auch wirklich nicht gut. Und dann kann man darauf hören. Und man kann die Dinge auch ändern.
Ja, also, hat ein bisschen lang gedauert, aber egal. Schlussendlich hat es sich schon geändert.
Man kann sie ändern. Und dann bist du über den Weg zu dem gekommen, was du heute tust.
Ja.
Dann habe ich noch gelesen, das interessiert mich auch noch, der George Kinder.
Ja.
Und seine berühmten 3 Fragen.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen? The Registered Life Planner.
Ja, so heißt es in Amerika. Schöner Titel, aber das Wichtigste ist eigentlich, George Kinder war auch ein Financial Planner in Amerika. Die hat schon mit diesen Fragen gespielt, bevor ich damit gespielt habe. Und die hat eine Bildung und das geht sehr viel auf Psychologie. Wie entscheiden wir uns? Welche Rolle spielt Geld in unserem Leben? Mhm. Und da habe ich eine Bildung gefolgt, das war sehr interessant, auch einige Sachen, was nicht ganz meins ist, weil das Jo, amerikanisch ist nicht ganz meins, aber sehr viele Sachen, die sehr interessant sind und das ist wie einen Coachingstermin oder Planung ist das. Und riesig interessant und die Fragen waren eigentlich basiert auf 3 Fragen. Und die erste Frage ist, stell dir mal vor, du hast genug Geld, um all deine Sorgen wegzunehmen in die Zukunft, eigentlich alle Wünsche einzufüllen. Wenn du so viel Geld hättest, wie würdest du dein Leben dann ändern? Mhm. Würdest du etwas ändern?
Würdest du es ändern? Ja, und wenn ja, was? Oder,
ja, genau. Und ja, was? Ja. Und eigentlich die Hintergrund für diese Frage ist die Grenze von Geld wegnehmen. Mhm. Weil wir haben immer mehr. Und aber wenn wir die wegnehmen, was würdest du dann machen? Was würdest du dich anders entscheiden? Mhm. Dann die zweite Frage hat nichts mit der ersten Frage zu tun. Aber jetzt kommst du zu einem Arzt und die Arzt, die sagt dir, ich habe keine gute Nachricht, weil du hast noch zwischen 5 und 10 Jahre zu leben. Einige Positives ist, du kannst alles machen, was du jetzt machst, aber du hast keine Ahnung zwischen die 5 und 10, wenn es Ende ist. Also das Leben ist nicht mehr immer für immer. Wenn du dich das realisierst, würdest du, wenn du dann zu deinem Leben und diesen Moment in deinem Leben schaust, würdest du dann Sachen ändern oder würdest dann dieses Leben wieder weiterleiten? Und was sind dann die Sachen, die für dich wichtig sind, um zu behalten? Und was sind denn die Sachen, die du wirklich ändern möchtest? Mhm. Also da spielen wir vor allem mit der Grenze, dass Menschen immer denken, okay, es geht ja immer weiter. Und das ist nicht so. Und dann war die dritte Frage, war eigentlich die wichtige Spiegelfrage. Und jetzt kommst du zu diesem gleichen Arzt und ich sage, heute ist der letzte Tag. Geht nicht mehr darum, was du alles organisieren musst, ist total nicht wichtig. Aber wenn du dann denkst, was ist dann schade, dass ich nicht mehr erleben darf? Ja. Und wenn du daran wirklich darüber richtig nachdenkst, dann ist das das Allerwichtigste in deinem Leben. Ja. Und diese Fragen sollen wir uns selber eigentlich viel öfter stellen. Und dass wir uns Gedanken machen um Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind im Leben. Und dass wir uns ärgern, dass wir in einer Schlange stehen bei der Kasse, dass es 1 Minute lange dauert. Wie schlimm ist das?
Also ich muss jetzt sagen, wir sind jetzt schon ganz nah am Sinn, weil das ist das, was ich auch immer sage. Wenn du noch einen Sinn hast, das war ja auch das Resultat von Viktor Frankl, dass er sagte, wenn die Leute im Konzentrationslager noch einen Sinn hatten, und das ist genau der aus der dritten Frage. Also wenn du morgen sterben würdest, was wäre denn, was dich wirklich gerne am Leben bleiben ließe? Ja? Ja. Das ist das, was deinem Leben Sinn gibt.
Genau.
Was uns ins Morgen führt, in die Zukunft. Ja? Das können ganz kleine Dinge sein, aber die einfach schade wären, wenn wir sie nicht mehr erleben. Am Ende des Tages können wir auch Geld und das alles nicht mitnehmen. Es ist nur die Frage, in welchem Zustand, also in welchem psychologischen Zustand, in welcher Stimmung wir aus dem Leben treten.
Genau. Ja?
Und das ist eigentlich ja doch viel wichtiger. Und das ist etwas, wozu du beiträgst, also dass die Leute eine andere Stimmung im Leben haben.
Ja, ich glaube, jeder kann das machen. Und ich hoffe nur, dass ich, wenn zum Beispiel, das ist in den Niederlanden, ist eine Dame bei unserem Supermarkt. Das ist eine ganz junge Dame. Mhm. Und wenn ich dort in die Schlange stehe, das macht mir Freude. Wenn ich da bin, die ist so lieb und die strahlt. Und wenn man da weggeht, hat man einen wunderschönen Tag eigentlich. Ja. Also was sie macht, ist so unglaublich. Und ich glaube, das kann jeder machen. Das kostet nichts. Ja. Und das zu sehen, dass mit etwas Kleines und vor allem etwas Bedeutungsvolles für jemand anderes, kann in ganz kleine Sachen sein. Jemand etwas irgendwie mir helfen. Und wenn man dann abends zurückkommt, dann hat man einen super Tag gehabt, wenn man für jemand etwas bedeuten könnte. Ja. Und ich lebe wirklich ein Leben, ich denke fast an jedem Moment darüber nach, wie kann ich an diesem Moment etwas Mehrwert geben. Ja. Und es ist eigentlich nicht nur für jemand anderes, aber für mich, weil ich werde da glücklich.
Das ist ja dieses, what you give is what you get. Ja. Also wenn wir freundlich sind, andere wertschätzen, dann ist das quasi die gleiche Situation, wie wenn wir jemand anderem ein Geschenk machen. Ja? Und das hat ja die Psychologie auch bestätigt, dass der das Geschenk macht, der beschenkt sich im Grunde eigentlich selbst.
Sich selbst,
ja? Genau. Weil, also der eigentliche Gewinner aus der Situation ist man selbst.
Ja? Genau.
Also sie ist eigentlich der Schenkende. Mein lieber Oswald, wir sind schon am Ende der Zeit. Es war mir eine echte Freude, weil wer dir begegnet, spürt, dass du mit einer Wärme und einer Überzeugung andere glücklich machen willst. Das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob es einen schöneren Job geben kann, wenn man das überhaupt als Job bezeichnen kann. Das ist eine Berufung.
Ich glaube schon. Und ich glaube, jeder macht das. Also so besonders finde ich mich nicht. Und aber wenn ich jemand ein bisschen glücklicher machen kann, macht derjenige einen anderen auch wieder etwas glücklicher.
Das ist
der
Punkt.
Ich davon überzeugt.
Genau, Multiplikation.
Genau.
Mein Lieber, lass dir tausend Dank sagen. Es war mir eine ganz große Freude.
Vielen Dank, Harald.
Dir gegenüber zu sitzen und ein bisschen über den Glückssinn zu reden.
Vielen Dank.
Alles Gute.